Was bietet eigentlich deine Bank? Hier drei Vorteile von Trade Republic. Kostenloses Konto mit Karte. 2% Zinsen. Investieren ab einem Euro. Und falls du mal Fragen hast, kannst du Trade Republic rund um die Uhr erreichen. Du kannst anrufen und sprichst mit echten Menschen, die dir helfen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also, mach es so wie 10 Millionen Kunden von Trade Republic und lass dein Geld für dich arbeiten. Hol dir die App und eröffne dein Konto in weniger als 5 Minuten. Kapitalanlagen bergen Risiken. Zinsen von Partnerbanken. Dividenden aus Geldmarktfonds mit Kursrisiken.
Bevor es gleich losgeht, gibt es heute einen Disclaimer und die Inhaltswarnung in einem. Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir davon ausgegangen, dass wir eine zweite Folge zum Champagner-Prozess aufnehmen, in der wir über das Urteil sprechen. Während der Aufnahme hat sich aber herausgestellt, dass der Prozess, das Urteil und seine Folgen so komplex sind, dass wir daraus zwei Folgen machen wollten. Diese Folge knüpft gleich nahtlos an die vorangegangene an. Es empfiehlt sich also, erst Teil 1 zum Urteil anzuhören und später diese Folge. Und hier noch die Inhaltswarnung. Crime Daheim ist ein True Crime Podcast, in dem wahre Kriminalfälle besprochen werden. In dieser Folge geht es um den Vorwurf der fahrlässigen Tötung, der fahrlässigen Körperverletzung und um Drogenherstellung und Schmuggel. Wer das nicht hören kann, überspringt diese Folge bitte oder hört sie zumindest nicht allein. Und jetzt geht's los.
Crime Daheim. Verbrechen vor der eigenen Haustüre. Ein Podcast von Oberpfalz Medien.
Ja, und irgendwie hat sich ja dann auch mit dieser Begründung, warum jetzt die Haft aufgehoben wird oder der Haftgrund weggefallen ist im Umkehrschluss, ja auch schon abgezeichnet, in welche Richtung es jetzt geht. Weil ich glaube, hätte das Gericht an dieser Stelle einen dringenden Tatverdacht gesehen oder die Beweise so gewürdigt, wie das die Ermittlungsbehörde vorher getan hat, dann wäre das nicht passiert. Weil es gab diese Haftprüfung ja schon mal, da wurde sie noch abgelehnt. Jetzt ist sie nochmal beantragt worden und dann wurde dem Ganzen auch stattgegeben. Also ich glaube, da hat sich dann wirklich für den Letzten auch abgezeichnet, in welche Richtung das Ganze jetzt läuft. Bevor wir jetzt aber dann final auch noch auf das Urteil zu sprechen kommen, kommt ja der nächste sehr emotionale Moment. Und das war für uns, glaube ich, auch alle so ein richtiger Moment, wo man nochmal selber so ins Grübeln gekommen ist und wo man selber super betroffen war davon.
Ja, das war der 19. Verhandlungstag. Wenn ich mich jetzt enttäusche, müsste es sogar der Tag gewesen sein, an dem eigentlich der Hauptbelastungszeuge nochmal geladen war. Der kam nicht und dann hat die Kammer das genutzt und es ging dann um die persönlichen Verhältnisse des Angeklagten. Also das wird auch in jeder Verhandlung, spielt es auch eine Rolle, wer ist der Mensch, wie ist seine bisherige Biografie, und da war dann eine Verteidigerin von dem Angeklagten, die hat das dann vorgelesen und wie das so ist, man hört sich das an, das war ganz interessant, wie war seine Kindheit, kann ich kurz erzählen, vielleicht so die wichtigsten Eckpunkte auch, die Eltern sind selber Gastronomen, er hat dann auch in den 90er Jahren sein erstes Café eröffnet, dann zwei Diskotheken und wie wir auch schon gehört haben, hat er irgendwann dann auch Festivals organisiert und war Eisverkäufer und ja, sie hat das dann so erzählt und auf einmal kamen dann die Anmerkungen und beim Angeklagten ist vor wenigen Wochen Krebs im Endstadium festgestellt worden und sie hat dann auch kurz ausgeführt, die Krebserkrankung sei schon metastasiert, wird er nicht behandelt, hat nur wenige Monate zu leben und mit Therapie stehen die Chancen laut Mediziner bei, naja, hat er eventuell nur 2 Jahre zu leben. Und das war, ich glaube, emotional auch für Prozessbeobachter, weil man so gar nicht damit gerechnet hat. Also man hat ja so diesen Verlauf, da sitzt jemand 18 Monate in Untersuchungshaft, es deutet alles darauf hin, er hat wahrscheinlich gar nichts mit der Tat zu tun. Das ist dann natürlich auch so ein Gerechtigkeitsempfinden, das man selber in sich hat. Man denkt sich, gut, jetzt die letzten Prozesstage noch, das Urteil hat sich abgezeichnet. Und dann hört man gut die Lebenszeit des Mannes, den man ja auch über Wochen und Monate begleitet hat, ist jetzt anscheinend sehr begrenzt. Und das ist natürlich das Allerletzte, was man überhaupt jemand wünscht und auch nicht ihm. Das war schon schlimm zu hören. Das hat mich tatsächlich persönlich schon raufkaut und man hat es auch den Richtern angemerkt. Der Vorsitzende Richter hat auch gesagt, dass das eine Entwicklung ist, die ihm sehr leid tut. Die Verteidigerin hat dann drum gebeten, weil der Angeklagte dann auch zeitnah mit der Therapie anfangen wollte, dass er nicht für jeden Prozesstag extra aus den Niederlanden nach Weiden reisen muss. Das ging nicht. Aber der Vorsitzende Richter hat dann auch gesagt, dass er sich schon auch bemühe oder die Kammer sich bemühe, dass man es jetzt relativ straff macht und eben das Verfahren zu einem Ende bringt.
Also das war auch für mich so ein schrecklicher Turning Point, wo ich mir wirklich dachte, naja, am Anfang, wenn jemand von einem deutschen Gericht angeklagt wird und so weiter, dann ist ja die Chance, dass er verurteilt wird, statistisch relativ hoch, dass ihm das nachgewiesen werden kann. Meistens hat so eine Anklage ja irgendwo Hand und Fuß. Aber dann nimmt das Ganze diesen Verlauf und dann gibt es diesen Moment, wo man sagt, naja, okay, also irgendwie zeichnet sich jetzt auch für den Letzten ab, dass das nicht der Täter gewesen sein kann oder einer der Täter gewesen sein kann. Und man freut sich ja dann irgendwo auch mit dem Angeklagten, weil man sich denkt, naja, es soll ja jetzt auch niemand für dieses Ganze verurteilt werden, der überhaupt nichts damit zu tun hat. Und dann kommt sowas raus. Also ich fand das crazy. Also wirklich, das hat mich echt berührt. Und auch weil man den Angeklagten ja, wie du schon sagst, viele Tage gesehen hat und ja, er auch einfach so eine Lebenslust irgendwie ausgestrahlt hat von Anfang an und so ein offener, kommunikativer Typ war, hat man sich echt gedacht, das kann doch jetzt nicht sein, dass das dem auch noch passiert. Und es ist ja auch so eine Tragik, dass man sagt, ein Mensch, der eh nur noch möglicherweise eine begrenzte Lebenszeit hat, dem wird seine begrenzte Lebenszeit auch noch gestohlen, indem man ihn fälschlicherweise in Untersuchungshaft hält.
Das ist es. Und da steckt man natürlich auch nicht drin und das ist alles bloß Mutmaßung, aber man kann sich natürlich auch die Frage stellen, wäre es vielleicht anders gelaufen, wenn er nicht in U-Haft gewesen wäre? Man kann sich auch vorstellen, vielleicht wäre er früher zum Arzt gegangen, vielleicht wäre der Verlauf anders gewesen. Wie gesagt, das kann man alles nicht mit Sicherheit sagen, aber das waren dann schon auch so Gedanken, die ich mir gemacht habe, weil es einfach schon so war, man wünscht dann ja auch jemanden, wenn er zu Unrecht so lange in Untersuchungshaft sitzt, dass er dann ein möglichst schönes Leben danach hat. Und er hat ja auch finanzielle Schäden gehabt. Er hat seinen Betrieb aufgeben müssen. Er war sozial isoliert, hat er gesagt, weil er die deutsche Sprache nicht so gut konnte. Und er hat ja auch während der Untersuchungshaft schon etliches durchmachen müssen, sagen wir es mal so. Die Mutter war schwer krank, die konnte nicht besuchen in den Niederlanden. Und das waren viele unschöne Sachen. Und ja, jetzt, wo es wieder Lichtblicke gab, dann die Nachricht, das war wirklich sehr unschön.
Wobei wir vielleicht hier auch nochmal festhalten müssen, also wir wollen jetzt keiner Ermittlungsbehörde irgendwie hier einen bösen Willen unterstellen, dass so eine Diagnose kommt, konnte hier auch niemand wissen. Es ist nur so, dass wir einfach diese Tragik für das persönliche Schicksal des Angeklagten irgendwie empfinden und das nochmal herausstellen wollten, aber das soll jetzt keine Kritik an irgendeiner Ermittlungsbehörde sein. Ja, und dann nach dieser Nachricht geht es ja dann auch tatsächlich recht schnell. Also die Kammer hat versprochen, sie versuchen das Verfahren zu straffen. Und jetzt kommen wir dann ja zu den Plädoyers und zum Urteil. Und mich würde jetzt natürlich schon interessieren, was dann am Ende die Staatsanwaltschaft nochmal zu dieser Sache gesagt hat. Weil, wie gesagt, es zeichnet sich irgendwie schon ab. Also hält man jetzt immer noch daran fest oder gesteht man sich da auch irgendwie ein, dass die Beweislage zu dünn ist?
Die Staatsanwaltschaft hat in ihrem Plädoyer an den Vorwürfen festgehalten. Sie haben gesagt, der Staatsanwalt hat gesagt, der macht sich jetzt auch nicht wirklich eine Illusion bezüglich des Ausgangs der Verhandlung. Aber trotzdem hat er gesagt, er hält an den Vorwürfen fest, um das nochmal zu wiederholen. Das war bandenmäßiges Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung in 7 Fällen. Hauptsächlich hat er sich weiterhin auf die Aussage des Hauptbelastungszeugen gestützt. Er hat gesagt, er hält ihn für glaubwürdig und er hält es weiterhin für nachgewiesen, dass der Angeklagte eben dieser Logistiker in dieser Drogenbande war und auch verantwortlich war, dass diese Champagnerflasche mit MDMA-Base letztendlich in Weiden zum Ausschank gekommen ist.
Und naturgemäß gehe ich davon aus, dass die Verteidigung eine andere Vorstellung davon hatte, was jetzt passieren soll.
Die Verteidigung hat ein ziemlich langes Plädoyer gehalten und ist nochmal auf viele Punkte eingegangen, aber im Mittelpunkt stand natürlich auch die Aussage des Hauptbelastungszeugen. Für die Verteidigung war das alles andere als glaubwürdig. Es sind nochmal alle Widersprüche auf den Tisch gekommen. Der Belastungseifer, die Verteidigung hat es so genannt, dass die Aussage, während der Hauptbelastungszeuge in U-Haft war, für sie eine, du kommst aus dem Gefängnis frei, Karte war, dass es auf der Hand liege, wenn jemand selber Angst um seinen eigenen Hintern hat, mehr oder weniger, dass er dann eben nach einem anderen Schuldigen sucht, um selber aus der Situation zu kommen. Und ja, letztendlich war klar, was sie fordern werden, Freispruch für den Angeklagten.
Und es kam ja auch noch zwei weitere Personen in dem Plädoyer vor, die von dem Rechtsanwalt irgendwie mit dem Fall noch in Verbindung gebracht werden, wo es noch Ansätze geben könnte für die Ermittler, wie der Rechtsanwalt bei seinem Plädoyer gesagt hat.
Ja, Verteidiger Stevens ist auf zwei weitere Personen eingegangen. Das ist zum einen der Lagerverwalter, weil er gesagt hat, auch er hätte eine Art Fürsorgepflicht gehabt. Er hat diese Champagnerflaschen verkauft und auch wenn man jetzt davon ausgeht, dass er nicht wusste, was drin ist, wusste er, dass es Reklamationen gab. Also es gab ja etliche Käufer, die ihm mitgeteilt haben, dass der Inhalt verdorben ist und die auch ihr Geld wieder zurück haben wollten. Und der Verteidiger hat eben gesagt, das wäre auch seine Pflicht gewesen, dem nachzugehen und den Inhalt nicht einfach in der Toilette runterzuspülen, sondern zu schauen, was mit den Flaschen falsch ist und auch die Flaschen, die nur im Umlauf waren, wieder zurückzuholen, um keinen Menschen zu gefährden. Die zweite Person war der Wirt dieses Restaurants in Weiden, der ja, wie wir heute auch schon gehört haben, durch einen privaten Sammler an die Flasche gekommen ist. Und der Vorwurf des Verteidigers war, dass der gewerblich mit Lebensmitteln zu tun hat und dass er dadurch eine besondere Fürsorgepflicht für seine Gäste hat und dass er auch verpflichtet wäre, seine Lebensmittel, und dazu zählt auch die 3-Liter Champagnerflasche, eben nicht aus irgendeinem, er hat überspitzt gesagt, Wohnzimmer zu kaufen, sondern eben aus dem Handel, wo er nachweisen kann, dass mit den Waren, die zum Verzehr eben gedacht sind, auch tatsächlich alles in Ordnung ist. Und er hat sich verwundert gezeigt, dass die zwei Personen so gar nicht auf dem Schirm der Staatsanwaltschaft anscheinend waren, weil er gesagt hat, für ihn hätten die zwei Personen viel mehr mit dem tragischen Ende, was in Weidenheim passiert ist, zu tun, als ja der Angeklagte, vorausgesetzt, er hätte irgendwas mit den Champagnerflaschen zu tun, was er ja nicht hatte.
Da würde mich jetzt mal interessieren, Leon und Julia, ihr hattet auch Kontakt mit den Betroffenen. Hat sich dahingehend mal irgendjemand geäußert, dass sich da gewünscht worden wäre, dass da noch mehr in die Richtung irgendwie nachgegangen worden wäre? Gab es da mal irgendwas?
Ja, ich habe mich im Vorfeld mit einer Betroffenen getroffen, die auch immer noch stark an den Folgen leidet, und die hat mir gegenüber tatsächlich gesagt, dass sie sich schon auch gewünscht hätte, dass man vielleicht mal ein bisschen mehr mit Blick auf den Wirt ermittelt, weil sie gesagt hat, er war trotzdem das, also aus ihrer subjektiven Sicht, er war das, der es ausgeschenkt hat, er war es ja nicht selber, aber er war dafür verantwortlich, und für sie war es, naja, sie hat gesagt, man vertraut dem Wirt, man vertraut darauf, dass einem nichts passiert, wenn man in einem Restaurant was isst oder was trinkt, und für sie wäre es schon ein Anliegen gewesen, dass man da einfach auch mal mit dem Restaurantbesitzer spricht oder eventuell ihn sogar auch als Schadensersatz angeht, zur Rechenschaft zieht.
Ist bis dato jetzt nicht passiert, unseres Wissens, aber ich weiß auch nicht, was da noch im Gange ist oder was da noch kommen könnte, aber bis dato ist da auf jeden Fall nichts bekannt, zumindest der Öffentlichkeit nicht, dass da irgendwas im Gange wäre.
Da geht es jetzt auch um mögliche Vorwürfe der Fahrlässigkeit, aber da muss ich schon auch, da verstehe ich schon auch die Sicht der Staatsanwaltschaft, dass man ja an die Hintermänner gelangen möchte, an die Leute, die in der organisierten Kriminalität, sag ich mal, aktiv sind und eben auch mit diesem MDMA, mit diesen Drogen eben gehandelt haben, und nicht um Leute, die auch laut Anklageschrift es gar nicht hätten erkennen können, dass es sich dabei um MDMA handelt, weil diese Drogen ja mit Absicht genau in diese Flaschen gefüllt wurden, dass sie eben nicht entdeckt werden können.
Jetzt würde ich vorschlagen, wir kommen mal zur Entscheidung. Es fällt jetzt das Urteil am Prozesstag 21. Wie lautet jetzt die Entscheidung der Kammer?
Ja, die Kammer hat sich dann nach den ganzen Plädoyers zurückgezogen und die Entscheidung war dann, der Angeklagte wird freigesprochen. Der Vorsitzende Richter Peter Werner hat das dann auch ziemlich ausführlich begründet, dieses Urteil, und na, der Hauptsatz, der mir so hängen geblieben ist, war, dass nicht der Angeklagte verantwortlich ist, seine Unschuld zu beweisen, sondern dass die Ermittlungsbehörden verantwortlich sind, dem Angeklagten die Schuld zu beweisen, und das sei in dem Fall nicht passiert. Und sie haben auch gesagt, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass er nichts mit den Tatvorwürfen zu tun hat. Und es ging dann eben auch nochmal um den Hauptbelastungszeugen, dass auch das Gericht, die Kammer ihn für nicht glaubwürdig gehalten hat. Und der Vorsitzende Richter hat dann auch gesagt, ein Urteil hätte auf gar keinen Fall ausschließlich auf der Aussage dieses Zeugen geschützt werden können. Das wäre nicht möglich gewesen.
Hat er sich nochmal direkt auch an den Angeklagten gewandt? Sind da nochmal irgendwelche Worte in seine Richtung gefallen?
Ja, er hat gesagt, er bedauerte sehr, dass er jetzt so lange auch in Untersuchungshaft bleiben musste. Er hat ihm das dann oder auch allen Anwesenden erklärt, warum das so war. Er hat gesagt, ein Großteil der Tat hat eben, oder die Tat an sich hat ja in Weiden stattgefunden, aber ein Großteil des Geschehens war im Ausland, die Lagerung der Flaschen und der ganze Transportweg, der dann letztendlich dann in Weiden geändert hat, war im Ausland. Das bedeutet, man hatte auch viele Auslandszeugen, es gab Auslandsermittlungen und das hat eben seine Zeit braucht. Er hat gesagt, er bedauert das persönlich sehr, dass er so viel Zeit in U-Haft verbracht hat und dass er ihm auch mit Blick auf seine Krankheit für die Zukunft alles Gute wünscht.
Wie war denn die Reaktion des Angeklagten und seiner Verteidiger auf das Urteil?
Also ich hatte das Gefühl, es war schon, der Angeklagte war schon erleichtert. Ich glaube, die Verteidigung hat damit gerechnet mit dem Ausgang. Ich glaube, das war jetzt keine große Überraschung. Kurz nach dem Prozess hat sich der Angeklagte dann auch nochmal geäußert. Er hat gesagt, dass er schon erleichtert ist. Er kann sich aber jetzt nicht wahnsinnig freuen, weil er trotzdem nicht versteht. Er hat gesagt, in den Niederlanden ist es so, da ist man 6 Monate in Untersuchungshaft, länger darf man da praktisch nicht eingesperrt werden. Er versteht nicht, warum es in Deutschland jetzt trotzdem so lang war, warum sich das so lang hinausgezögert hat. Er ist zwar schon erleichtert, aber er hat dann auch über seine Krankheit gesprochen und gesagt, jetzt wartet eben ein ganz neues Kapitel auf ihn. Er muss jetzt einen neuen Kampf kämpfen, hat er gesagt. Und er hat sich dann auch in dem kurzen Statement an die Geschädigten gewandt und hat gesagt, ihm tut es auch leid für die Menschen, die halt einfach Gerechtigkeit wollen oder Antworten verdient hätten. Die gab es jetzt in dem Prozess nicht. Er ist nicht der Schuldige. Und ja, diese Antworten werden sie jetzt erstmal nicht bekommen, wer am Ende dann für die Champagnerflaschen und für den Ausgang oder das, was in Weiden passiert ist, verantwortlich ist.
Finde ich persönlich auch einen edlen Move, dass er da in der Sekunde nicht nur an sich selber denkt, sondern dass er da dann trotzdem auch nochmal an die Betroffenen denkt und ja auch eine gewisse Empathie mit denen zeigt und sagt, naja, es wäre schön gewesen, hättet ihr auch Gerechtigkeit erfahren. Ja, also finde ich auf jeden Fall krass, dass er in so einer Situation dann auch noch an andere denkt.
Und das beruht ja auch auf Gegenseitigkeit, weil die Nebenklage hat ja auch in ihrem Plädoyer zwar festgehalten an der Schuld des Angeklagten, also dass sie von der Schuld überzeugt sind, aber gleichzeitig wurde auch ein kleines Schriftstück verlesen von einer Betroffenen, wo sie schildert, dass sie von der Krebserkrankung erfahren hat, dass es ihr auch leid tut für ihn und dass sie ihm alles Gute wünscht für die Zukunft.
Jetzt ist dieses Urteil zwar gefallen, aber nicht alle Prozessbeteiligten sind damit jetzt einverstanden. Sonst hätte es auch am Anfang der Folge quasi nicht den Hinweis gebraucht, dass dieses Urteil noch nicht rechtskräftig ist.
Genau, es ist so, beim Gerichtsurteil kann innerhalb von einer Woche nach dem mündlichen Urteil können Rechtsmittel eingelegt werden von den Verfahrensbeteiligten. Und genau das ist auch in dem Fall passiert. Sowohl die Nebenklage, das war der Rechtsanwalt, der die Witwe des Verstorbenen vertreten hat, und die Staatsanwaltschaft haben Revision gegen diesen Freispruch eingelegt. Das bedeutet, bei einer Revision geht es dann nicht darum, dass nochmal neu verhandelt wird mit neuen Beweismitteln, sondern nur, dass dieses Urteil, diese Urteilsbegründung auf Verfahrensfehler begutachtet wird. Und zwar vom Bundesgerichtshof. Im Fall vom Landgericht Weiden wäre das der Strafsenat in Leipzig. Diese Revision ist jetzt aber noch nicht, steht nicht zu 100% fest zum jetzigen Zeitpunkt, weil zunächst mal muss man abwarten, bis das Urteil in schriftlicher Form vorliegt. Dafür hat das Landgericht bis zu 11 Wochen Zeit, gerade weil es so ein langer Prozess war. Und dann daraufhin haben die Parteien, die die Revision eingelegt haben, nochmal 1 Monat Zeit zu begründen, auch warum sie jetzt in Revision gehen, oder sie können auch die Revision zurückziehen. Das Spannende daran ist, der Bundesgerichtshof kann ja immer entscheiden, im Normalfall, ob eine Revision stattgibt oder ob er die verwirft gleich, die Kammer. Wenn aber die Staatsanwaltschaft dabei bleibt, dann hat der Bundesgerichtshof tatsächlich die Pflicht, diese Verhandlungen durchzuführen als Revision.
Ja, da sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht, ob da an diesen Revisionen festgehalten wird oder ob das nicht doch noch verworfen wird und wie dann natürlich auch die letztendliche Entscheidung darüber ist. Aber wenn das tatsächlich bis zuletzt durchexerziert wird, dann könnte das ja auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Und es ist ja auch so ein bisschen der Knackpunkt jetzt mit der persönlichen Geschichte des Angeklagten, dass ja möglicherweise für ihn auch nicht mehr so viel Zeit bleibt. Und das hat ja auch wieder Folgen für ihn, ne?
Ja, definitiv. Das Gericht hat ja auch in der Urteilsbegründung noch dazu gesagt, dass er ja auch neben dem Freispruch irgendwo entschädigt werden soll, auf finanzieller Ebene, sofern es denn möglich ist. In Deutschland müsste das so um die 70 Euro sein pro Tag. Ich glaube, hochgerechnet wären das dann für seine Zeit in Auslieferungshaft und die 1,5 Jahre Untersuchungshaft um die 40.000 Euro vielleicht. Da sollen aber, glaube ich, noch die Verpflegung in der JVA abgezogen werden pro Tag. Und ja, er hat sich nachträglich dazu geäußert, dass er dieses Geld vielleicht auch benötigen würde, zum Beispiel für eine Krebsbehandlung, weil es ist meistens ja teuer, wenn man auch sich nach Alternativen noch umsieht. Und solange dieses Urteil nicht rechtskräftig ist, was es ja in dem Fall einer Revision nicht ist, dann steht ihm das wohl auch nicht zu, diesen Anspruch anzutreten.
Und das ist, finde ich, auch nochmal so eine Komponente, die es nochmal irgendwie tragischer macht, weil dieser Mensch ja jetzt vielleicht wirklich darauf angewiesen ist, dass er diese Entschädigung bekommt, dass er seine Therapie fortführen kann. Und wir wissen ja, dass die Mühlen der deutschen Justiz manchmal recht langsam mahlen. Und wenn das Ganze wirklich diesen Gang gehen muss, dann kann man sich da auf einige Zeit einstellen, die das Ganze in Anspruch nehmen wird. Und da ist dann eben die Frage, könnte der Angeklagte diese Zeit nicht irgendwie sinnvoller nutzen, als jetzt da zu warten? Und man muss ja auch sagen, er hat ja jetzt dann nicht nur seine Erkrankung, mit der er umgehen muss, sondern er kann ja jetzt, solange das Urteil nicht rechtskräftig ist, auch nicht wirklich mit dieser Sache abschließen, weil es ja immer noch im Hinterkopf ist, dass da nochmal was kommen könnte. Und wenn es ganz blöd läuft, dann könnte das ja auch sein, dass er da nochmal hin muss, dass er sich nochmal mit diesen Vorwürfen konfrontiert sieht. Und ja, ich glaube, schlimmer als diese Situation geht's fast nicht, oder?
Was sehr unwahrscheinlich ist, dass der Bundesgerichtshof ja nochmal irgendwelche Verfahrensfehler dann entdeckt, die zu dem Urteil geführt haben, was aber aus aktueller Sicht sowohl für die anderen Prozessbeteiligten als auch für Verfahrensbeobachter recht unwahrscheinlich ist, dann könnte dieser Fall ja durchaus nochmal zurückverwiesen werden an das Landgericht, an eine andere Strafkammer und müsste nochmal neu verhandelt werden, von vorne nochmal. Halten bisher aber die meisten eigentlich für eher unwahrscheinlich. Und klar, dieser Fall könnte sich noch länger, sag ich mal, hinauszögern, diese Entscheidung zumindest über dieses rechtskräftige Urteil, weil er ja nicht mehr in Haft sitzt, was zum einen ja gut ist für ihn, zum anderen aber ist da kein Beschleunigungsgebot mehr, dass es möglichst schnell verhandelt werden muss, diese Revision. Das heißt, da wären andere Verfahren vielleicht bevorzugt. Also kann es durchaus sein, dass es erst Ende 2027 vielleicht dazu eine Entscheidung gibt, wenn die Staatsanwaltschaft da dabei bleibt bei der eingelegten Revision.
Jetzt haben wir am Anfang auch schon angeteasert, dass wir als Recherchegruppe oder als journalistische Gruppe ja irgendwie jetzt zu dem Schluss gekommen sind, nachdem wir das ja wirklich durchexerziert haben, dass es in diesem Verfahren nur Verlierer gibt. Könnte das einer von euch vielleicht nochmal ein bisschen aufdröseln, das Ganze? Also welche Seiten gibt es jetzt am Ende und warum ist wer als Verlierer gekennzeichnet?
Ja, ich kann da gerne mal anfangen. Wir haben uns viele Gedanken gemacht. Wir haben ja auch intern oft über den Fall gesprochen und sind dann nach dem Urteil zu dem Ergebnis gekommen. Also wir haben da zum einen natürlich die Betroffenen, die, das haben wir jetzt auch schon öfter angesprochen, einfach Gerechtigkeit wollten. Sie wollten Antworten haben. Sie leiden ja immer noch unter den Folgen und wollten einfach eine Person oder mehrere Personen benannt wissen, die dafür verantwortlich sind und die dafür eben auch eine Bestrafung bekommt. Das ist jetzt nicht passiert. Ich glaube, das lag auch mit der Betroffenen, mit der ich gesprochen habe, nicht im Interesse der Geschädigten, dass irgendjemand verurteilt wird. Von dem her kann man das natürlich schon als was Positives werten. Aber am Ende sind sie nach der Verhandlung, die sich ja über viele Wochen gezogen hat, jetzt auch nicht schlauer als vorher und stehen immer noch vor der Frage, warum ist mir das passiert, wer ist dafür verantwortlich und natürlich auch die Frage, es sind noch mehr Flaschen im Umlauf, wem passiert das vielleicht noch?
Das ist jetzt die Seite der Betroffenen und wir müssen ja auch ganz klar sagen, die Staatsanwaltschaft ist ja auch mit einer Agenda in die Sache reingegangen. Wie ist denn eure Einschätzung dahingehend? Weil sie haben sich ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert.
Ja, die Staatsanwaltschaft, muss man sagen, stand ja von Beginn an unter großem Druck. Es ist ja was ganz Schlimmes in Weiden passiert. Man hatte das Gefühl, es muss eben jemand gefunden werden, der schuld ist. Man hat es auch gesehen an dem großen medialen Interesse. Also ich glaube, wir sind auch bei vielen Prozessen, aber dass so viele Medienvertreter vor Ort sind, das sieht man jetzt auch selten. Und es war, glaube ich, einfach auch schwierig, wenn man sich jetzt mal überlegt, es war der Bruder des Hauptbelastungszeugen, ist erst beschuldigt worden, dann war es der Hauptbelastungszeuge in Polen, der beschuldigt worden ist und in U-Haft saß. Dann hat man sich praktisch den dritten Verdächtigen genommen nach der Aussage des Hauptbelastungszeugen und hat dann vielleicht einfach an ihm festgehalten. Es gab ja auch die Geschichte der Staatsanwaltschaft ist ja auch logisch aufgebaut gewesen. Es konnte rekonstruiert werden, wie die Flasche von Arnheim nach Weiden gekommen ist, wie die verschiedenen Wege waren. Und in diesem Konstrukt hat ja auch der Angeklagte auf den ersten Blick ganz gut reinpasst. Er hat mit Drogen zu tun gehabt. Er war zwischenzeitlich dann auch Berater für Marihuana-Geschäfte, wie er selber auch vor Gericht gesagt hat, in den Niederlanden. Er hat entsprechende Kontakte gehabt und von dem her war es wahrscheinlich gar nicht so abwegig, dass er vielleicht auch was mit diesen MDMA-Flaschen zu tun haben könnte. Woran es dann am Ende gescheitert ist, haben wir ja heute auch schon mehr als ausführlich besprochen, war eben, es gab keine Beweise, es gab keine wirklichen Indizien außer WhatsApp-Nachrichten, wo man am Schluss auch nicht wirklich gewusst hat, weil es in einem ganz schlechten Englisch war, worum es da tatsächlich ging. Und am Ende ist eine Aussage von einem Hauptbelastungszeugen übrig geblieben, der einfach nicht glaubwürdig war. Und dadurch ist eben die Anklage für Prozessbeobachter am Ende zusammengebrochen. Und Verlierer auch die Staatsanwaltschaft, weil sie ja bis zum Ende auch trotzdem an der Schuld des Angeklagten festgehalten hat, weil sie 10 Jahre Haft gefordert hat und wie man jetzt sieht, auch nach dem Freispruch immer noch weiter daran festhält und eben jetzt in Revision gegangen ist.
Das ist auch was, was ich jetzt wieder ganz persönlich geäußert schwach finde, weil diese Beweisführung ja schon dahin geführt hat, dass der Angeklagte nichts mit der Sache zu tun hat. Und ja, okay, ihn anzuklagen ist nochmal so ein Ding, wenn man von der Schuld überzeugt ist oder das als logisch und schlüssig empfindet, auf dieser Beweisgrundlage das Ganze aufzubauen. Aber ich finde, es gibt ja auch immer die Möglichkeit für die Staatsanwaltschaft einzulenken und zu sagen, gut, nach dieser ganzen Beweisaufnahme und nachdem jetzt so viele Details noch zusätzlich ans Licht gekommen sind und so weiter, wäre ja auch möglich gewesen, da in dem Plädoyer mal einzulenken und zu sagen, naja, da haben wir jetzt vielleicht jemanden vor Gericht gezogen, der es nicht gewesen sein kann. Und das finde ich schon so ein bisschen, dass sie da hätten Größe zeigen können und da noch einlenken können. Aber gut, wir sind alle keine Juristen. Solche Entscheidungen müssen wir denen überlassen. Aber für einen außenstehenden Laien wie mich ist das schon schwer nachvollziehbar, dass man dann immer noch da an der Schuld festhält und jetzt auch noch mal die Revision irgendwie durchbringen möchte.
Ich habe ja auch nach der eingelegten Revision dann mit den Verfahrensbeteiligten gesprochen, unter anderem auch mit Rechtsanwalt Stevens. Der hat mir dann auch geschildert in einem Gespräch, dass er es ja durchaus nachvollziehen kann, zum Beispiel, dass jetzt die Nebenklage daran festhält und weil da sind ja irgendwo auch, sag ich mal, nachvollziehbare emotionale Gründe könnten da vorliegen, hat er mir geschildert. Aber bei der Staatsanwaltschaft hat er gemeint, dass da fehlt ihm jeder ernsthafte Aspekt. Also er kann es auch nicht mal ernst nehmen, dass die jetzt da weiterhin dran festhalten. Und aus seiner Perspektive kann er sich oder konnte er sich zu dem Zeitpunkt zumindest nicht vorstellen, dass die Staatsanwaltschaft dann an der Revision auch festhält. Aber das wird sich zeigen. Es ist ja noch ein laufender Prozess.
Und wen wir natürlich nicht vergessen dürfen, ist der Angeklagte in der Reihe, der hier auch als großer Verlierer aus dem Prozess herausgeht.
Ja, und das aus mehreren Gründen. Zum einen muss man natürlich sagen, er saß über 18 Monate in Untersuchungshaft. Wie die Verteidigung ja auch gesagt hat, war das nicht wahnsinnig einfach für ihn. Ich meine, gut, man musste ermitteln. Das war dann leider die Konsequenz. Aber Ja, es war eine Zeit, die er so beschrieben hat, dass er ziemlich isoliert war, weil er eben die Sprache nicht gut kannte. Und man muss natürlich sagen, er wurde jetzt freigesprochen, aber er ist natürlich auch ein großer Verlierer, weil sich sein Leben jetzt leider so entwickelt hat, dass er jetzt schwer erkrankt ist und man nicht sagen kann, ja, wie lange er noch zu leben hat mit der Krankheit. Er hat gesagt, eigentlich wollte er sein Leben jetzt einfach wieder starten. Er wollte eventuell wieder in die Festivalbranche einsteigen und hatte da schon große Pläne. Das ist jetzt erstmal alles hinfällig und auch aus finanzieller Sicht kann man ihn als Verlierer werten. Er hat seinen Job verloren. Er war unter anderem ja Eisverkäufer, hat Festivals organisiert, hat in Indonesien auch ein Cannabis-Geschäft aufgebaut. Das war dann alles hinfällig. Er hat selber vor Gericht gesagt, er war als Berater auch im legalen Drogengeschäft in den Niederlanden tätig. Das hat er verloren. Und naja, alles in allem kann man sagen, gesundheitlich, finanziell und auch mit Blick auf die sehr lange Untersuchungshaft, ja, hat der komplette Prozess schon sehr viele Nachteile und auch Folgen für ihn.
Ich habe mich da auch mit Eric aus den Niederlanden ausgetauscht und der hat dann in Arnhem jetzt nach dem Urteil auch über eine Stunde noch mit ihm gesprochen und da hat er vor allem auch geschildert, dass er recht ruhig war, also er hat jetzt nicht sich irgendwie verbittert über die deutsche Justiz geäußert, war aber durchaus auch enttäuscht von der niederländischen Justiz.
I spoke about an hour with the former suspect from Arnhem. I can say that he is disappointed in the Dutch justice system. The German authorities only had to ask and the Netherlands extradited him without conducting any investigation of its own. He found it his detention terrible. Every attempt he made to make it clear that he had nothing to do with it was brushed aside during this detention. He was simply told to wait the trial. He said that afterwards he had received an apology from the judge for the long time he had spent in custody, and he feels terrible for the victims' relatives, and he understands that they have appealed. But he has never had anything to do with hard drugs.
Eric war jetzt ja auch nicht der Einzige, der mit dem ehemaligen Angeklagten gesprochen hat. Er hat ja auch im Podcast von seinem Verteidiger gesprochen und da hat er ein bisschen geschildert, dass er das jetzt nicht einfach akzeptieren will, dass er laut Ärztediagnose nicht mehr lang zu leben hat und will sich jetzt nach alternativen medizinischen Eingriffen schlau machen. Er war jetzt da wohl schon auch in München bei einem Arzt und sucht auch weiter in den USA, in Indien und in China, ob es noch weitere Behandlungsmethoden gibt, weil der Krebs ist wohl im Darm, hat schon metastiert und ist auch in der Leber. Und Chemotherapie ist wohl das wäre wohl das nächste Prozedere, das dann anstehen würde. Aber da geht es nur um lebenserhaltende Maßnahmen. Also es ist nicht um eine Heilung vom Krebs quasi, sondern nur um das auf diese 2 Jahre quasi auszudehnen. Und da hat er schon sehr kämpferisch auch gesagt, so nee, das will er jetzt so für sich nicht akzeptieren. Und da schaut er, ob er noch irgendwelche Alternativen findet.
Ja, ich glaube, egal, ob das Urteil jetzt rechtskräftig wird oder nicht, wir wünschen dem ehemaligen Angeklagten auf jeden Fall alles Gute, was seine Gesundheit betrifft und dass er hoffentlich auch diesen Prozess irgendwann hinter sich lassen kann und da auch damit abschließen kann.
Ich finde es aber auch trotzdem halt noch so, wenn man das wieder auf die andere Ebene betrachtet, von den Betroffenen einfach so schlimm, dass die jetzt die ganze Zeit halt über ja auch so diese Ungewissheit verspürt haben und auch noch weiterhin verspüren, wer jetzt da eigentlich dahinter steckt, wer eigentlich mit diesen Flaschen zu tun hatte. Es ist ja offensichtlich aus der organisierten Kriminalität aus Arnhem. Aber wer da die Hintermänner sind, das konnte dieser Prozess halt leider nicht aufzeigen.
Es tut mir auch persönlich unheimlich leid für die Betroffenen, weil sie ja auch alle so tapfer waren und da vor Gericht wieder erschienen sind, sich ja auch dem Ganzen wieder ausgesetzt haben. Ich meine, dieser Vorfall an sich ist ja jetzt auch schon seit Februar 2022 her, also schon 4 Jahre, jetzt über 4 Jahre. Und sie sind immer wieder mit dieser Geschichte konfrontiert. Auch da, glaube ich, ist es sehr schwer, einen Abschluss zu finden und ja auch dieses Gerechtigkeitsempfinden ist ja überhaupt nicht befriedigt jetzt nach diesem Prozess. Also zumindest geht es mir so, weil so viele Fragen offen geblieben sind. Es ist immer noch niemand dafür verantwortlich gemacht worden. Und jetzt sitzen alle Parteien da und ja, niemand hat irgendwie Gerechtigkeit erfahren am Ende des Tages.
Mehrere Betroffene haben auch sich geäußert und haben auch gesagt, dass es ihnen mit diesem Prozess nicht gut ging und dass der Prozess sie auch aufgewühlt hat. Ich habe auch mit Nebenklagevertreter im Nachgang noch gesprochen und stand da im Austausch und dem ist auch so geschildert eben, dass der Prozess die Betroffenen aufgewühlt hat und dass es ihnen jetzt auch im Nachgang auch mit diesem Freispruch auch nicht gut geht.
Ich glaube, das kann man sich auch gut vorstellen, sich da gut reinfühlen und ich hoffe einfach, dass die Ermittlungsbehörden nochmal reingehen in die Angelegenheit und das nicht auf sich beruhen lassen, sondern da nochmal weiter Schritte einleiten, um da am Ende des Tages vielleicht noch einen möglichen Täter rauszufinden.
Ich finde, der Fall zeigt ja auch so diese Komplexität auf, wie vor allem so, sage ich mal, in der organisierten Kriminalität so Kriminalfälle gestrickt sind und auch die, sage ich mal, Herausforderungen, Hürden und aber auch Probleme, die so in der Strafverfolgung dann dahinter stecken, weil dann einfach viele verschiedene Behörden gleichzeitig irgendwo dran arbeiten, aber dann die Verantwortung, die Hauptverantwortung halt bei einer Behörde liegt, aber dann andere Behörden dann häufiger sagen, so, ja gut, dann kann ich mich ja rausnehmen, da ermittelt ja schon jemand. Und häufig ist es aber nicht sehr förderlich für die Aufklärung einer Straftat, wenn das gerade auch bei der organisierten Kriminalität, die macht ja nicht vor Ländergrenzen Halt, die überschreitet ja gerade Grenzen und bringt ja, sag ich mal, verkürzt Waren von A nach B. Und gerade in solchen Fällen ist es eigentlich unglaublich wichtig, dass die Behörden da gut zusammenarbeiten und das will ich auch gar nicht kritisieren, dass das überhaupt nicht der Fall ist, weil ich glaube, aus Weiden ist da schon das Beste passiert, schon was man machen konnte. Das Problem ist halt nur, wenn andere Behörden, wie jetzt zum Beispiel dann dieses Gericht in Polen, dann einfach sagt, so, ja, jetzt sind unsere Öffnungszeiten zu Ende, jetzt müssen wir leider die Befragung unterbrechen und danach werdet ihr diesen Zeugen nie wiedersehen. Und genauso aber auch in diesen Ermittlungen, die in den Niederlanden waren. Ich glaube, wenn da diese Befragung von Zeugen, auch von unterschiedlichen Behörden, so sage ich mal, enger verwoben werden, glaube ich, würde man in manchen Bereichen vielleicht schon eher noch ein Ergebnis erzielen. Die Frage ist halt, ist das denn überhaupt stemmbar? Gerade weil es ja auch unterschiedliche Interessen einfach gibt. Es gibt unterschiedliche Fälle und dann kann auch zum Beispiel eine Polizei oder eine Staatsanwaltschaft in den Niederlanden auch mal froh, wenn dann auf einmal eine deutsche Staatsanwaltschaft einen Fall übernimmt, weil die ja auch eigentlich rund um die Uhr zu tun haben, wie wir gehört haben, ist Arnhem ja ein Hotspot eigentlich für organisierte Drogenkriminalität.
Ja, ich glaube, jetzt haben wir im Gespräch auch wirklich gut herausgearbeitet, warum es aus unserer Perspektive zumindest in diesem Prozess keine Gewinner gibt. Aber um auf einer positiven Note zu enden, ich finde, unsere Zusammenarbeit war sehr schön und konstruktiv und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch diesen Prozess zu begleiten. Und ich glaube, das war auch mal für uns eine gute Erfahrung, in so einem größeren Team so einen komplexen Fall zu betreuen. Und da sage ich auch großes Danke, dass ihr euch heute nochmal aufgerafft habt und nochmal alles Wissen, was wir im Kollektiv zusammengetragen haben, zusammengeworfen haben. Und damit ist es jetzt dann auch gut mit dem Champagner-Prozess, würde ich sagen. Zumindest fürs Erste, zumindest bis wir eine Entscheidung über die Revision haben.
Ja, ich kann das tatsächlich auch nur zurückgeben. Das war eine große Freude mit euch und das war ein sehr interessanter Fall, der einen, wie wir heute auch schon gesagt haben, mit ganz vielen Gefühlen zurücklässt. Und ich bin auch gespannt, ob es das war oder ob es doch irgendwann weitergeht.
Ja, und das war sie also, unsere große Rückschau auf den Champagner-Prozess. Eine für uns alle intensive Zeit, intensive Recherche. Wir waren ganz nah dran und ich denke mal, diese Eindrücke werden wir alle auch noch eine ganze Weile mit uns tragen. Und natürlich auch danke an euch da draußen, dass ihr uns zugehört habt, dass ihr euch für das Thema interessiert und dass ihr den Fall verfolgt habt. Weitere Infos rund um den Fall und den Podcast findet ihr auf Social Media, besonders auf Instagram unter crimedaheim-podcast oder auch auf www.onetz.de. Wenn ihr Lust habt, mit uns in Interaktion zu treten, dann schreibt uns doch gerne eine Mail und zwar an crimedaheim, alles klein und zusammen, @oberpfalzmedien, alles klein und zusammen.de. Und wir hören uns dann wie gewohnt in 3 Wochen wieder, dann gibt es ein neues Short Crime für euch. Macht's gut! Bis dahin.